ARD.
Und dann saß ich da und auf einmal hatte ich so eine richtige Panikattacke, wie ich sie noch nie vorher hatte. Und dieses alles an Gedanken, alles an Zwängen ist dann irgendwie über mich so hereingebrochen an dem Tag. Und ich weiß noch, wie ich aus der Bahn dann fluchtartig ausgestiegen bin und weggerannt bin. Und dann weiß ich noch, oh Gott, jetzt irgendwas ist jetzt gebrochen.
Herzlich willkommen bei Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich rede heute mit Sarah. Sarah lebt 10 Jahre lang in Angst vor Verunreinigung, Kontaminierung und Erbrechen. Der Griff ins Supermarktregal, ein Sitzplatz in öffentlichen Verkehrsmitteln, eine Umarmung, all das löst Panik bei ihr aus. Sie kocht nur noch mit Gummihandschuhen, läuft stundenlang zu Fuß, weil Bahnfahren nicht mehr geht. Und wenn die Verpackungsfolie das Gemüse von der falschen Seite berührt, muss sie es wegwerfen. Am Tiefpunkt angelangt, fasst sie einen Entschluss. Er wird ihr Leben auf den Kopf stellen. Aber erstmal herzlich willkommen, Sarah.
Hallo Michael, danke, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank für dein Vertrauen, Sarah. Sarah, diese Gedanken, ne, die ich gerade beschrieben habe, wenn wir mal zurückschauen, waren die auf einmal da oder haben die sich so nach und nach in dein Leben geschlichen?
Oh, das ganz klar nach und nach. Das ist so ein schleichender Prozess. Wenn man nicht aufpasst, kriegt man das vielleicht sogar gar nicht richtig mit. Ich glaube, ich habe das auch gar nicht richtig mitgekriegt. Das entwickelt sich über Jahre hinweg und fängt mit einem nadelkopfförmigen, ganz kleinen Ding an und wird am Ende riesengroß.
Was war der Nadelkopf? Also wenn du dich mal zurückerinnerst, wann ging das los?
Also ich glaube, so das allererste Mal, dass ich diesen Grundgedanken hatte von, ich muss irgendwie aufpassen, was etwas berührt hat oder so. Also war so ein Mini-Gedanke, das war noch in der Schule. Immer wenn ich mein Pausenbrot essen wollte, dass ich mir dachte, ich war ja gerade in der Klasse, ich sollte vielleicht Hände waschen. Aber das war nicht so ein normaler Gedanke von, ja klar, man geht irgendwo rum und wäscht Hände, sondern dass ich dann wirklich dachte, ich muss das jetzt machen. Und kann ich das Pausenbrot einfach so anessen, anfassen.
Ja.
Genau, das war so das allererste Mal. Und das ist ja an sich kein tiefgreifender, mega krasser Gedanke, sondern eigentlich nur ganz banal. Aber damit fing das an.
Ich habe gerade auch von dieser Angst vor Erbrechen gesprochen. War das irgendwie schon da mit diesem Thema Reinlichkeit, Händewaschen, Bakterien verbunden relativ früh?
Ja,
ja.
Ich würde sagen, dass das sogar wie so ein, also der eigentliche Anfang ist von dem Ganzen, also wie so der Grundgedanke, aber nicht die Grundangst. Also es ist eigentlich, es klingt auch total verrückt, weil viele Leute denken, wenn ich sage, ja, ich habe halt diese Angst vor dem Erbrechen, also diese Emetophobie, und deswegen fasse ich nichts an oder deswegen habe ich Angst, irgendwie verunreinigt zu werden. Dann denken die Leute, ja klar, Kontamination und Sauberkeit und Krankheit und das ist das Problem. Aber eigentlich ist das wie so ein metaphorisches Grundthema. Also weil das Erbrechen an sich und diese Angst, ja, könnte ich krank werden und Reinlichkeit, also es geht eigentlich viel mehr um die Metapher des Erbrechens. Ich hoffe, dass das irgendwie Sinn ergibt.
Ja, ich versuche mir das so nach und nach zu erschließen. Wenn du das nochmal beschreibst, wofür steht das Erbrechen dann, wenn es eine Metapher ist? Könntest du das noch einen Tick näher erklären?
Ja, klar. Also so gesehen ist ja, sich zu übergeben, was wahnsinnig Kontrollloses, weil der Körper ja dann einfach sagt, hey, ich wurde vergiftet und ich muss mich jetzt da von diesem Ballast lösen und hol mir das jetzt. Also das ist ja nichts, das man irgendwie gut planen kann oder so, sondern das ist ja etwas, das einfach passiert, einfach so aus dem Nichts und eigentlich so der wahre Kontrollverlust bedeutet, jedenfalls in meinem Kopf. Und dieses Ding mit Kontrolle und sich selbst zu kontrollieren, den Körper zu kontrollieren, alles im Griff zu haben, das ist die Metapher für mich. Und damit fing das auch an, dass diese Erbrechensgedanken sofort mit Kontrolle verbunden wurden für mich.
Mhm. Wenn du so zurückdenkst, als diese Gedanken dann kamen, angenommen, du warst jetzt in der Schule, hast du irgendwem davon erzählt, also Freundinnen, Freunden oder auch deinen Eltern, dass du solche Gedanken im Kopf hast?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe darüber eigentlich gar nicht gesprochen. Es war mir auch ziemlich unangenehm. Ich habe mich auch sehr unperfekt gefühlt. Also natürlich ist man nicht perfekt, aber ich war immer ein Kind, das so die Regeln erfüllen wollte und eine gute Schülerin sein, eine gute Tochter sein. Und dementsprechend waren diese Gedanken für mich so schambehaftet, weil ich halt dachte, boah, da ist irgendwas, das ich irgendwie nicht greifen kann, nicht kontrollieren kann, nicht verstehe, irgendwelche Ängste. Und das macht mich dann quasi irgendwie schlecht als Mensch und als Tochter und Schülerin. Und darüber habe ich mit niemandem gesprochen, nee.
Hm. Hat das dann auch was mit einer Form von Perfektionismus zu tun? So wie du das beschreibst, ich will alles kontrollieren, überall alles richtig machen? Ja?
Ja, absolut. Also ich habe auch absolut perfektionistische Züge in allem, was ich tue. Also das kann das banalste Hobby sein und ich habe trotzdem das Bedürfnis, das irgendwie zu perfektionieren. Natürlich auch Schule, Arbeit, also es ist auf jeden Fall ein Thema, das sich bei mir komplett durchzieht.
Was war denn, wenn der erste Stecknadelkopf dieses Pausenbrot war? Was waren dann so nächste Stufen?
Die nächsten Stufen, die waren dann, ich muss auf jeden Fall ganz viel Hände waschen. Das war so der zweite Step, das weiß ich noch. So in der Schule, Mittelstufe, Oberstufe, da habe ich dann, also auch zwischen den Stunden bin ich immer auf Klo gerannt, um Hände zu waschen, einfach so.
Ich meine, selbst wenn du davon niemandem erzählst, haben das denn andere dann mitgekriegt? Also wie gesagt, Freundinnen, Freunde oder deine Eltern, wenn sie gesehen haben, oh, die ist schon wieder im Bad, jetzt wäscht sie wieder die Hände. Also ist das denn jemandem aufgefallen?
Ich glaube ja, dass ich in der Schule damit tatsächlich aufgefallen bin. Also ich weiß es, glaube ich, auch sogar. Wir hatten in unserem, es gibt ja immer so eine Abi-Zeitschrift, also zumindest gab es das bei uns immer, dass die Abiturienten so eine Zeitung quasi rausgebracht haben. Und da waren dann so Witze drin gestanden oder so, wer hat, weiß ich nicht, wer wird später den coolsten Job haben und dann irgendwelche Abstimmungen. Und da war auch eine Frage, wer ist die Person mit den seltsamsten Essgewohnheiten? Mhm. Und da war ich, glaube ich, also ich war auf jeden Fall in den Top 3, ich meine sogar Platz 1, aber genau, also ich war sehr überrascht, als ich das damals gesehen habe. Und weil ich dachte eigentlich, dass niemand das mitbekommen würde. Aber scheinbar schon.
Hat dich das denn in irgendeiner Weise schon so in dem, was du getan hast, in deinen sozialen Kontakten beeinflusst oder eher nicht in dieser Zeit?
Nee, in der Zeit tatsächlich gar nicht. Mhm. Da war das sogar so, dass ich, dass es so mit dem Essen schon so anfing, dass ich das nicht mochte, dass das irgendwie direkt angefasst wird. Das mochte ich nicht und ich konnte das auch, aber wenn ich zum Beispiel jetzt bei einer Veranstaltung war oder wo ganz viele Leute um mich herum waren, da konnte ich das einfach ausschalten. Also da konnte ich einfach sagen, nee, du musst dich jetzt zusammenreißen, du bist jetzt in der Öffentlichkeit, für dich allein kannst du das durchziehen, aber hier jetzt nicht.
Also da hat es wirklich noch nicht so reingewirkt in den Alltag, das hast du zwar in dir gehabt und es ist auch mehr aufgefallen, als du dachtest, ja auch von deinen Freundinnen dann offensichtlich unausgesprochen, wenn du es erst dann in der Abi-Zeitung oder so erfahren hast, aber naja, du hast ja nach der Schule dann studiert, Medien und Design, hast dann auch in unterschiedlichen Jobs gearbeitet und du sagst, bis du 25 warst, hat sich das dann immer weiter zugespitzt. Du hast gerade das Essen angesprochen. Warst du dann immer wählerischer oder wie hat sich das dann ausgedrückt, diese Zuspitzung?
Erstmal, das Wählerische, das kam quasi erst ganz spät. Am Anfang, sagen wir mal, bis ich 25 war, hat sich das eher so weit entwickelt, dass ich auf jeden Fall gemerkt habe, es wird schwieriger, weil ich quasi immer stärkere Regeln hatte, die sich so rund um das Essen irgendwie manifestiert hatten für mich. Mhm. Also da fing das zum Beispiel an, dass ich dann, wenn ich einkaufen war, dass ich dann dachte, okay, du musst auf jeden Fall darauf achten, dass zum Beispiel eine Salatgurke nicht irgendwie die unverpackte Version ist, sondern es muss auf jeden Fall Plastik drumherum sein. Also Leute dürfen das im Supermarkt nicht angefasst haben und im Zweifel nimmst du dann halt keine Gurke mit. Also das waren dann so, nicht so voll auf Krampf, aber auf jeden Fall, dass ich schon gemerkt habe, okay, fängt an jetzt mich beim Einkaufen einzuschränken und auch vermehrt eher so TK gegessen, weil es natürlich bequemer war. Weil es ja schon unter Plastik war, in meiner Gedankenwelt der Regeln. Ja.
Und hat dich das denn eingeschränkt, dann, wenn du mal mit Freunden irgendwie weggegangen bist oder irgendwo in der Kantine was zu essen? Oder war das nach wie vor immer noch so der Bereich, wo du gesagt hast, okay, hier mache ich jetzt Ausnahmen?
Ja, genau so war es tatsächlich. Also es war eigentlich, umso mehr ich quasi öffentliche Momente hatte, also zum Beispiel in der Uni, umso mehr ich in der Kantine gegessen habe oder umso mehr ich mit Leuten in meiner Freizeit irgendwie abends mal unterwegs war oder im Restaurant war oder so, umso mehr musste ich das dann quasi zu Hause für mich ausleben. Also es war dann immer wie so ein, ja, wie so eine Waage, die ich dann quasi für mich privat gehalten habe. Aber es hat sich tatsächlich, ich glaube wirklich, bis ich so 24, 25 war, habe ich das wirklich in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie es geht komplett zurückgehalten. Also habe auch alles gemacht. Also auch wenn ich es extrem unangenehm fand und beängstigend und Gedanken hatte, also die Zwangsgedanken waren ja trotzdem immer da, konnte ich das verbergen.
Weil du ja immer gesagt hast, bis 25, wie sah es denn danach aus?
Also es fing so klein an mit so Mini-Steps. Auch wieder da, so Mini-Steps quasi zuerst im Innen und dann im Außen. Also ich war damals, hatte ich noch einen Job in einer Agentur und da fing das zum Beispiel so an, dass ich gefragt hatte, ob ich vielleicht mal einen Tag mehr Homeoffice machen dürfte oder habe dann zum Beispiel auch schon nicht mehr gemocht, dass in der Agentur alle die Tassen, also das Geschirr, dasselbe Geschirr verwendet haben und dann habe ich zum Beispiel angefangen, meine eigene Tasse immer mitzubringen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mein eigenes Besteck mitzubringen, meinen eigenen Teller und so ging das immer weiter.
Und du sagst ja dann, die extremste Phase, das war eigentlich so zwischen 28 und 30. Ich meine, heute bist du 32, das ist also noch gar nicht so lange her. Wie war das dann? Bist du da noch aus dem Haus gekommen?
Nein, tatsächlich nicht. Also nur mit Beruhigungsmitteln. Also ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie, also es ging nicht. Ich habe in der Zeit, da hat sich das irgendwie, das ging dann auch sehr schnell, also es war wie so ein exponentieller Verlauf irgendwie, dass sich das so langsam angebahnt hatte, aber dann war wie so ein Cut. Also ich weiß noch mit 28, das war auch kurz vor und kurz nach meinem Geburtstag damals, das war wie so ein Schlag und dann ging gar nichts mehr. Also ich weiß noch, ich saß eines Tages mal in der U-Bahn, wollte was von eBay Kleinanzeigen abholen und dann saß ich da und auf einmal hatte ich so eine Panik, also so eine richtige Panikattacke, wie ich sie noch nie vorher hatte und dieses alles an Gedanken, alles an Zwängen, alles an Sorgen, alles, wo ich Kontrolle wollte, ist dann irgendwie über mich so hereingebrochen an dem Tag. Und ich weiß noch, wie ich aus der Bahn dann fluchtartig ausgestiegen bin und weggerannt bin, weil ich mich auch nicht mehr in diese Bahn einsteigen habe trauen. Und dann weiß ich noch, oh Gott, jetzt irgendwas ist jetzt gebrochen, irgendwas ist passiert, jetzt geht irgendwas nicht mehr.
War das denn? Ja, entschuldige, erzähl ruhig weiter.
Nee, das, alles gut. Nee, ab da war das dann so. Ab da ging gar nichts mehr. Das war so, ja, wie so ein lauter Paukenschlag.
War das denn, dieser Paukenschlag in der Bahn, so ein allgemeines Gefühl, dich dem nicht mehr aussetzen zu wollen? Also das kann ja mit Platzangst, mit anderen Menschen, mit allem anderen verbunden sein. Oder hatte das immer noch was mit dem Thema Reinlichkeit zu tun? Also keine Ahnung, Sorge vor diesen Stangen, die man festhält, Sorgen von den Bakterien, von anderen Menschen. Wie würdest du das beschreiben? Was war da, was kam da zusammen an diesem Tag, als dieser Paukenschlag passiert ist?
Ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt dieser Ursprungsgedanke von wegen, das muss reinlich sein und irgendwie sauber und ich will die Stangen nicht anfassen. Ich glaube, dass das war so weit weg an dem Tag, weil das hatte sich irgendwie wie so eine Lawine irgendwie so, also wirklich so wahnsinnig fortentwickelt. Also es war, wir waren an einem Punkt in meinem Kopf, wo da war das schon eigentlich egal. Da war die Stange schon eigentlich egal, dann fasse ich die halt nicht an. Aber zu dem Zeitpunkt war es schon so, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich muss auch sagen, es ist so verschwommen alles in meinem Kopf, diese Zeit, weil das so intensiv auch war und weil ich so viele Panikattacken hatte. Ich kann die gar nicht zählen. Die waren tagsüber, also ich war in einem Erschöpfungszustand, den ich mir eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber diese Stangen zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, die waren egal. Was in dem Moment durch meinen Kopf ging, war eher so, oh mein Gott, ich sitze hier, ich bin eingesperrt. Ich bin in einem sich bewegenden Zug, wo ich nicht raus kann. Menschen sind mir gegenüber, die auch nicht raus können. Und dann fing das so an mit so Zwangsgedanken, so, oh mein Gott, die Person hat irgendwie komisch gehustet. Oh, ich glaube, der ist übel, die wird sich gleich übergeben und die wird sich über mich übergeben. Und dann guckt irgendjemand komisch und dann sage ich, oh mein Gott, die hat das gemerkt, dass ich das gerade denke und die wird sich jetzt rächen und jetzt wird die sich auch absichtlich auf mich übergeben und dann werden die mich hier einsperren und dann komme ich hier nicht mehr raus. Und also das waren so völlig absurde Gedanken, die sich nur ums Übergeben gedreht haben und meine Angst irgendwie nicht wegzukönnen. Aber diese Reinlichkeitsgedanken, die waren so weit weg. Also es ging eigentlich nur noch um, ich bin eingesperrt, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht, ich muss hier weg. Das war alles.
So wie du es beschreibst, wurden andere Menschen ja auch zur Gefahr in gewisser Weise. Hast du denn dann noch andere an dich rangelassen? Also wenn du zu Hause warst und nicht mehr rausgegangen bist, wie du es ja gerade beschrieben hast, nur mit Beruhigungsmitteln, hast du denn dann noch Freunde eingeladen? Hast du Besuch gehabt oder war das wirklich dann allein sein und auch einsam sein?
Nein, ich habe keinen eingeladen. Ich war sehr viel allein in der Zeit. Es gab ein, zwei Personen, zu denen ich so regelmäßig schon Kontakt hatte und die dann auch zu mir nach Hause gekommen sind. Aber von Besuch würde ich da nicht sprechen, weil das, da mussten auch nämlich dann so ganze Abläufe quasi geschehen, bevor ich diese Personen überhaupt empfangen konnte. Also es war kein entspannter Besuch. Hey, da kommt jemand und ich denke mir, ach schön, jemand ist da, komm, wir setzen uns auf die Couch, trinken einen Kaffee. Also es war eher so, da kam eine Person an der Tür, erstmal alles, was draußen berührt hat, ausziehen. Sprich, die Personen mussten auch, also ich habe die dann darum gebeten, frische Kleidung mitzubringen. Eine Jogginghose zum Beispiel, die frisch aus der Wäsche kam, frische Socken, was auch immer. Also wirklich alles, was draußen war, musste quasi an der Tür bleiben. Also eine Jacke, Schuhe, Rucksack, genau. Und dann sich umziehen, saubere Hose, sauberes T-Shirt. Dann durfte man meine Wohnung betreten. Dann mussten aber Handy, Schlüssel entweder draußen bleiben oder desinfiziert werden. Und ich musste das auch sehen, dass das desinfiziert wird und auch wirklich überprüfen, dass das in meinem Kopf quasi korrekt gemacht wurde. Und dann durfte sich auch nicht aufs Sofa gesetzt werden, weil die Haare waren ja auch immer noch dreckig und könnte ja sein, dass die berührt werden. Und die Tassen durften auch nur vielleicht meine nicht ganz so Lieblingstasse, weil die wäre ja dann auch kontaminiert. Also kontaminiert in Anführungszeichen natürlich, weil also das war hatte ja nichts mit rationalen Gedanken zu tun. Das war
auch kein entspannter Besuch, so wie ich das raushöre. Nee. Und das, nee. was für deine Freunde galt, galt dann ja wahrscheinlich auch für dich. Also wenn du mal mit Beruhigungsmittel rausgegangen bist, gab es die gleiche Prozedur für dich, ja?
Ja, ganz genau.
Und sonst ganz zu Hause, was hast du sonst zu Hause noch für Regeln gehabt? Ich meine, das ist ja schon viel. Das Essen hast du auch beschrieben, also nur noch bestimmte Tiefkühlkost, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab es sonst noch Regeln, noch Dinge in deinen vier Wänden?
Du, ehrlich gesagt, nur. Also nur. Es ist, ich wüsste gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Also es von dem Basics sozusagen, die ich gerade erzählt hatte, mit dem Handy und Schlüssel und solche Sachen desinfizieren, frische Klamotten, wo man in der Wohnung sitzen darf und wo nicht. War es dann, was in der Küche und Essen zum Beispiel angeht, war das nicht nur, dass so Tiefkühlkost irgendwie erlaubt war, sondern dann auch, also ich konnte zum Beispiel, ich liebe Kaffee. Und das Einzige, was ich mir quasi auch bis zum Ende meiner ganzen Erkrankung auch gehalten habe, das war immer morgens so meine Tasse Kaffee. Das war immer so mein kleines Glück am Tag. Mhm. Und ich habe eine French Press zu Hause. Und der eigentliche Stempel, den man da quasi rausnimmt, den durfte ich zum Beispiel nicht ablegen auf der Küchentheke. Der durfte aber auch nicht irgendwie berührt werden. Der durfte nicht irgendwo liegen. Der durfte nicht in die Spüle gelegt werden. Also die Gegenstände an sich, die hatten eine Regel, was sie berühren dürfen und wo sie liegen dürfen. Und das musste alles eingehalten werden. Mhm. Ich konnte keine Gabeln an der Essseite berühren. Ich konnte die nur am Griff ganz hinten berühren. Wenn ich das nicht eingehalten habe, musste die zurück in die Spülmaschine. Oder bevor ich eine Spülmaschine hatte, das kam nämlich auch dazu, mussten viele Dinge mit kochendem Wasser übergossen werden, bevor ich sie verwenden durfte. Oder mussten ein gewisses Mindesthaltbarkeitsdatum eingehalten werden. Also das durfte zum Beispiel nicht irgendwie nur noch 3 oder 4 Tage haltbar sein, sondern idealerweise 2 Wochen. Das war so immer das Ding.
Puh, also, ich versuche das gerade so in meinem Kopf zusammenzusetzen. Nun hatte sich ja eins verändert, also gegenüber der Schulzeit zum Beispiel. Da hast du ja gesagt, das haben andere gar nicht so mitgekriegt und vielleicht haben sie was mit den Essensgewohnheiten registriert, aber so doll aufgefallen ist das ja nicht. Wenn ich aber dich besuche und habe diese Prozedur zu durchschreiten, dann ist das ja auffällig. Haben sich Freundinnen, Freunde, haben sich deine Eltern Sorgen gemacht um dich in der Zeit? Haben die irgendwie versucht, was zu bewegen, dich zu irgendwas zu bewegen, die Hilfe zu holen? Oder wie haben andere reagiert in dem Moment?
Nee, eigentlich hat keiner versucht, mir da groß zu helfen. Also es war die 2, 3 Personen, die das quasi bei mir zu Hause miterlebt haben, da war das eher so ein Tolerieren. Also die haben das quasi einfach in Kauf genommen und gesagt, ja, so ist das eben, dann machen wir das halt, okay. Im Gegenteil, manchmal war das so, sogar eher so, dass manche Personen so Sachen gesagt haben wie, ja, aber was ist jetzt daran so schlimm? Meine Güte, jetzt ist das halt jetzt einmal oder ach, du wirst ja jetzt wohl kommen, ich habe das jetzt extra für dich mitgebracht, du wirst es jetzt ja wohl essen können oder kannst du doch jetzt anfassen, meine Güte, ich habe es auch nur kurz in die Spüle gelegt. Also das war dann so eher so, dass da gar nicht drauf eingegangen wurde und eher gar kein Verständnis da war. Und in Bezug zu meinen Eltern muss ich ehrlich gestehen, dass ich die da schön außen vor gehalten habe. Ich habe denen nicht erzählt, wie es mir geht. Ich habe bei jedem Telefonat gelogen. Immer wenn ich gefragt wurde, was ich mache oder wie es mir geht, habe ich gesagt, ja, ja, das ist gut, hier, super, toll. Mhm. Deswegen glaube ich, konnten die sich gar keine Sorgen machen, weil die wussten ja nichts.
Und arbeiten über Homeoffice ging noch?
Das war sozusagen mein
Anker.
Meine Ablenkung.
Mhm. Ah, okay.
Also die Arbeit war tatsächlich, da habe ich mich komplett reingestürzt. Also ich habe damals mit meiner Chefin gesprochen und habe ihr gesagt, hey, mir geht's nicht so gut. Ich bräuchte ganz viel Homeoffice, am besten nur noch. Und und dann wurde mir das zum Glück genehmigt. Und dann habe ich auch einfach das Büro gar nicht mehr aufgesucht, habe nur noch zu Hause rumgehangen und habe eigentlich jeden Tag so um die 12, 13 Stunden gearbeitet.
Also wenn ich mir das Leben so vorstelle, ja, eine Liebesbeziehung in dem Sinne, die dir Halt gegeben hat, die dir Nähe gegeben hat, gab es ja offenbar auch nicht in dieser Zeit.
Nee.
Dann
Nein.
Die Freundschaften konnten sich ja gar nicht mehr entwickeln, weil du ja gar nicht mehr rausgegangen bist. Die zu dir gekommen sind, haben deine Situation irgendwie gar nicht durchdrungen. Du hast gearbeitet, aber ich höre nie, also nicht mehr sowas wie Verbundenheit groß mit anderen Menschen. Ich habe so ein Gefühl, das einen eng macht, wenn man an das denkt, was du zu Hause erlebt hast? Wie sehr hat dich das Leben auch an persönliche Grenzen gebracht?
Bis zum Maximum, würde ich sagen. Also das ist so, wie du sagst. Das war kein schönes Leben. Also es war für mich eigentlich gar nicht lebenswert. Also in den letzten Jahren, wo sich das dann so mit 28 so richtig zugespitzt hat, und ich dann auch am Ende mit den wenigen Leuten, die dann noch zu Besuch kamen, dann irgendwie auch so gar keinen Kontakt mehr hatte. Also weil man sich dann auch entweder gestritten hatte oder sich das oder einfach keine Zeit mehr war für Besuche, dann hängt man ja eh nur alleine darum. Und ich weiß noch, wie ich da jeden Tag am Ende meiner Arbeit habe ich rausgeguckt, habe mich ans Fenster gestellt, weil das war so der einzige Anhaltspunkt irgendwie zum Auswärtsleben, dass ich da irgendwie von drin rausgucken konnte wenigstens. Und ich weiß noch, wie ich mir dann jeden Tag dachte, ein Tag mehr hast du geschafft, ein Tag weniger zu leben, ein Tag weniger zu tolerieren. Sehr gut, jetzt schnell schlafen, damit wieder ein Tag rum ist.
Gab es dann auch irgendwann eine Situation, dass du dir gedacht hast, was soll das eigentlich noch?
Ja, absolut. Also das war eigentlich zu dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich dann auch irgendwann gefragt, so, was ist das? Weil das Schlimmste daran war, dass es dann halt auch irgendwann, also das nimmt, das ist so schwer zu beschreiben, weil das nimmt alles ein. Also alles. Da ist, alles wird hinterfragt und hat irgendwelche Regeln, hat irgendwelche Sachen, an die ich mich selber halten muss. Und dann geht's ja irgendwann so auch komplett ins Innere über. Also wenn im Außen keine Regeln mehr sind, die ich mir ausdenken kann, die mir dann vermeintlich Sicherheit geben, dann hat's halt irgendwann angefangen, sich in mein Inneres zu stülpen. Und da war dann, also da weiß ich noch, da war richtig Land unter, weil dann, das war dann so Gedanken, dass man dann auch irgendwann anfängt, ja okay, dann höre ich dann direkt jetzt in meinen Körper und dann kriegt man so eine Art von Hyperbewusstsein für sich und für seine Körperfunktion. Und dann fing das auch irgendwann so an, dass ich dann dachte, ja, alles klar, du hast kein Hungergefühl. Das muss ja bedeuten, dass in deinem Magen irgendwas nicht stimmt. Und vielleicht wird dir übel, vielleicht wird dir schlecht werden, irgendwas hast du nicht vertragen. Ja, dann musst du jetzt so lange nichts essen, bis du wieder Hunger hast. Weil sonst weiß ich nicht, dass dein Körper quasi richtig funktioniert. Und dann ist das halt irgendwann, ist man nur noch ein Bündel aus Panik, Angst und in sich reinhorchen. Und ich weiß noch, dass das so ein Moment war, wo ich dachte, Alter, ich kann nicht mehr essen, wann ich will, weil selbst das von dem Zwang jetzt eingenommen wird. Ich kann nicht raus, ich kann nicht einkaufen, ich kann nicht mal ein scheiß Croissant vom Bäcker essen, weil ich so Paranoia davor habe. Ich kann nichts tun auf dieser Welt. Was ist das? Was ist das? Und dann bin ich die ganze Zeit von Panikattacken komplett übersät. Also das wirklich, also stundenlang, dass man hyperventiliert und Panik hat, da niemand ist. Also naja, um deine eigentliche Frage zu beantworten, das war absolut nicht mehr lebenswert und ich habe auch ehrlicherweise auch irgendwann nur noch an Suizid eigentlich gedacht. Also das war für mich die einzige Lösung, um da rauszukommen.
Nun reden wir ja zum Glück gerade miteinander. wie bist du da rausgekommen? Was hat dir da geholfen? Wer oder was?
Also wer oder was? Ich und meine Gedanken, würde ich sagen.
Ja, ja.
Also es ist ganz absurd, aber ich weiß noch, dass an dem Tag, wo ich gesagt habe, okay, Suizid scheint ja die einzige Lösung für dich zu sein. Ja gut, dann alles klar, dann machen wir das jetzt, ne? Und dann habe ich, also ich sage das jetzt so lockerflockig, aber auch, weil das, glaube ich, halt natürlich auch wahnsinnig schwer ist und ein Schutzmechanismus, weil das so unvorstellbar eigentlich ist. Und als ich dann auf jeden Fall angefangen habe, diesen Suizid dann tatsächlich mal zu planen, also wirklich auch mir zu überlegen, wann, wie, wo, was, da hat sich innerlich irgendwie bei mir so eine totale Klarheit ausgebreitet, die auf einmal wieder wie so einen Sinn irgendwie ergeben hat, dass ich dachte, alles klar, das ist wieder eine Aufgabe irgendwie. Es klingt jetzt sehr morbide, aber so war das. Und auf irgendeine seltsame Weise hat diese Klarheit
dafür gesorgt, dass ich mich irgendwie freier fühle, weil ich das Gefühl hatte, es gibt etwas, das ich zum ersten Mal wieder selbst entscheiden durfte. Nicht der Zwang, sondern ich. Ich habe gesagt, ich werde mir das Leben nehmen und wie ich das möchte. Und irgendwie war dieses Freiheitsding dann auf einmal so groß und so stark, dass ich mich wie als wäre das so eine Erinnerung, so hey, du hast ja auch freien Willen. Du kannst alles machen, wie du es gerne hättest, weil du bist frei. Also es klingt so super seltsam und abstrus, aber genau dieser Gedanke der Freiheit, dass ich genauso frei bin zu gehen aus diesem Leben, genauso frei bin ich ja eigentlich auch zu bleiben. Und ich weiß noch, wie ich damals mir dann dachte, ja, aber warte mal, bin ich wirklich frei? Und dann habe ich mir so ganz absurde Sachen vorgestellt. Also dann habe ich mir so vorgestellt, was wäre jetzt denn irgendwas Verrücktes, weiß ich noch. Und dann dachte ich damals, ja, also es regnet gerade. Ich könnte jetzt ja eigentlich mich splitterfasernackt ausziehen, auf die Straße rennen und im Regen tanzen. Könnte ich machen.
Ja.
Bin ja frei.
Genau.
Ich war wirklich, das war der Gedanke damals.
Ja.
Und dass ich dann dachte, Mann, ich bin frei. Ich muss dieses Leben nicht so tolerieren. Ich muss das nicht. Ich bin freier Mensch. Und das war tatsächlich der allererste Gedanke, der dann zu meiner Heilung geführt hat. Weil dieser Anstoß der Freiheit und des freien Willens und der Möglichkeit, dass ich über mich selbst entscheiden darf und auch kann, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dachte, ja, alles klar, wenn ich so frei bin, tja, dann gehe ich jetzt in Therapie. Dann suche ich mir jetzt das Krasseste. Ich google jetzt und guck mal und google einfach mal Zwangsstörung, behandeln, keine Ahnung, paniklos werden, irgendwie so. So, dann mache ich halt alles. Dann mache ich halt alles, weil ich kann ja alles probieren. Also ich meine, wenn die Ärzte sagen, mach XY, dann tue ich das. Wenn die sagen, schluck das Medikament, dann tue ich das. Weil ich bin ja frei. Also, aber das hat dann dazu geführt, dass ich so eine bedingungslose, wie nennt man das so, Bereitschaft auf einmal hatte.
Das heißt, vorher warst du wie in so einem Kokon, der dich nicht hat googeln lassen oder der dich nicht hat Suchmaschinen bedienen lassen und nach Zwangsgedanken recherchieren, sondern und plötzlich war da aber diese Freiheit da, das zu tun. Wie schnell oder wie unmittelbar hat sich dadurch dann dein Leben verändert? Also hast du das dann auch gemacht? Hast du dir dann auch sofort Hilfe geholt?
Ich glaube, das war so eines der unmittelbarsten und Veränderungen überhaupt jemals. Also dieser Gedanke, das war nämlich, ich weiß noch, das war mitten in der Nacht. Wie gesagt, hatte geregnet und so. Und ich dachte, ja, jetzt nackt im Regen tanzen. Genau.
Aber das hast du nicht in die Tat umgesetzt, oder?
Nee, das habe ich nicht in die Tat umgesetzt. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht.
Okay.
aber vielleicht hätte ich das tun sollen. Aber tatsächlich war das war dann der erste Morgen, an dem ich gesagt habe, so, naja gut, du traust dich nicht in eine Bahn zu setzen, ja, dann läufst du halt. Und dann bin ich weiß noch damals, 5 Kilometer zu Fuß um 5 Uhr morgens losmarschiert in die Arbeit. Warum? Weil natürlich mein pflichtbewusstes, inneres, regelversifftes Kind war dann so, okay, du kannst ja jetzt nicht einfach nicht mehr arbeiten, ne? Das muss ja schon irgendwie korrekt geklärt werden. Also so weit war ich dann schon noch irgendwie in meinem Pflichtbewusstsein drin. Aber ich bin dann zu Fuß zur Arbeit gelaufen, hab dann morgens meine Chefin gesagt, hallo, hier bin ich, wir müssen reden. Und dann habe ich damals ganz offen meinem Arbeitgeber gesagt, hey, ja, ihr habt mich ja auch seit Monaten nicht gesehen. Also da ist einiges gerade auf jeden Fall im Argen und nicht in Ordnung. Ich werde eine Auszeit nehmen müssen. Ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Und ich wollte das quasi hiermit ankündigen und ganz offen besprechen, wie wir das machen, so mit Übergabe und genau all dem. Und und dann habe ich eigentlich direkt danach jeden Tag damit verbracht, zu googeln, nach Kliniken, nach Behandlungsmöglichkeiten. Und man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht so sehr, klingt jetzt auch verrückt, aber ich war noch gar nicht so sehr in dem Bewusstsein, ich habe eine Zwangsstörung und ich muss den Zwang therapieren lassen.
Sondern?
Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich habe eine Panikstörung, bin ganz doll, weil ich ja so viele Ängste und Panikattacken hatte und ja auch deswegen nicht mehr in die Bahn gestiegen bin und die ganzen, ja, dass ich vor allem diese Panik im Vordergrund eben gesehen habe, also eigentlich nur das Symptom des Ganzen. Und habe eigentlich vor allem danach gesucht, also nach Behandlungen gegen Panik und Ängste und gar nicht nach Zwängen, weil die hatte ich eher so, ja, wie so ein Ding im Hinterkopf, so, ja, das ist halt so, aber Hauptsache keine Panik, weil ich hatte ja in Erinnerung, dass ich die letzten Jahre davor auch mit den Zwängen gelebt hatte, aber halt keine Panik hatte.
Das heißt, du dachtest, die Zwänge gehören irgendwie zu mir? Ja, total. Vielleicht? Ah, okay. Und wer hat dir dieses Gefühl, diese Überzeugung, dass diese Gedanken und Handlungen, diese Zwänge zu dir gehören, wer hat das dann aufgebracht?
Das war tatsächlich eine Pflegerin in der Klinik. Also ich hatte dann, ich war dann relativ schnell auf der Warteliste für einen Klinikplatz und habe dann auch wenige Monate später die Klinikzeit halt gestartet und habe mich selbst einweisen lassen. Und da weiß ich noch, das war eines der ersten Gespräche mit meiner Pflegerin, wo sie mich auch gefragt hat, so, ja, wie ist das denn bei Ihnen und so und ne, was haben Sie da für Sorgen und Ängste, dass Sie immer so Panikattacken haben? Und da habe ich ihr erzählt, dass ich halt mein Essen nicht gerne anfasse und dass, wenn sowas passiert, dass ich da halt dann Panik kriege. Und da lag ein Apfel vor ihr auf dem Tisch. Und dann meinte sie, essen Sie doch mal den Apfel. Ja. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, nee, warum das denn?
Never ever.
Genau. Ja. Und dann meinte sie, ja, warum denn nicht? Ich so, ja, ich mach das nicht. Und sie so, ja, warum nicht? Ich so, ja, weil ich dann eine Panikattacke kriege. Und sie so, ja, aber vielleicht sollten wir das ja mal therapieren. Und ich so, nee, das ist nicht zu therapieren, deswegen bin ich nicht hier. Ich will ja keine Panik haben. Ich will ja nicht jetzt lernen, mein Essen anzufassen. Also es war, in meiner Welt war das überhaupt nicht verknüpft. In meiner Welt war das so weit weg. Ja, und dann hat sie mich wieder und wieder darauf angesprochen und meinte immer wieder, essen Sie doch mal den Apfel. Und ich weiß noch, beim zweiten Gespräch meinte sie, komm, wir gehen runter in die Bäckerei und dann essen wir einen Kuchen. Und ich so, nein. Und ihre Beharrlichkeit und dann auch das gemeinsame Durchsprechen, auch mit Therapeuten. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, innerhalb von einer Woche, also man plant ja so einen Klinikaufenthalt, das geht ja meistens so, also man sagt maximal 3 Monate für so eine Zwangsbehandlung oder eben Panik, wie ich damals dachte. aber in der ersten Woche schon weiß ich noch, wie mir der Gedanke kam, weiß ich nicht, hängt das zusammen, sollte ich, vielleicht könnte ich. Ja, und ab der zweiten Woche habe ich dann tatsächlich auch meine erste Exposition gehabt.
Du konntest dann ja auch bei einer Studie mitmachen, ne? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also die Studie, das war eigentlich so der lebensrettendste Aspekt des Ganzen. 4-Day-Treatment nennt die sich, kommt aus Norwegen und die lief schon eine Weile. Und die hat so einen völlig radikalen Ansatz. Also so ein radikal, schnell und rein da in die Angst. Also ich kam da an und der erste Tag war quasi wie so Theorie, quasi wie so eine Schulstunde. Und dann kommt der zweite Tag und da beginnt es sofort. Also man weiß, man wird, das gehört noch zu dem ersten Teil, also da spricht man quasi, da definiert jeder so sein Zwangsthema und das war bei mir Kontrolle. Und dann schreibt man sich auf, so, was sind die Dinge, bei denen ich gerade Kontrollverlust empfinde? Und dann schreibt man quasi die schlimmsten Dinge, also das, wovor man am meisten Angst hat, das sagt man dann.
Was war das Schlimmste?
Irgendwas anzufassen und direkt zu essen. Und davor natürlich keine Hände zu waschen, nichts zu desinfizieren und und natürlich ohne Plastik, ne? Aus dem Supermarkt, frische Abteilung, kein TK, ohne Plastik. So.
Und dann? Ja, das musstest, musstest du das dann machen oder wie?
Ja. Ja? Ja, ganz genau das musste ich machen.
All deine Albträume werden wahr.
Ja, und zwar deine direkt früheren. Zu Beginn. Ja, genau. Also damit startet man. Man startet quasi mit dem Schlimmsten.
Ja, war da immer jemand dann dabei? Also,
ja.
Okay.
Ja,
also genau. Hat dir jemand die Sicherheit vermittelt, dass das alles schon gut geht?
Ja, genau. Also es war, das muss man ganz klar sagen, da waren zu jeder Zeit, war ich von ÄrztInnen umgeben. Also auch mehr als nur einer Person. Da waren 2 bis 3 Personen waren um einen herum, Fachpersonal geschult, die, wenn es schiefgegangen wäre, wenn ich eine Panikattacke bekommen hätte oder hyperventiliert oder zusammengebrochen, was auch immer, die wären sofort zur Stelle gewesen.
Mhm. Du hast ja gesagt, das waren 4 Tage, ne? Konntest du dann beim Einschlafen nach Tag 2 oder Tag 3 glauben, was da passiert ist? Wie war das für dich?
Das war so absurd. Also das ist wirklich, das klingt auch alles viel zu gut, um wahr zu sein. Es war einfach so absurd, aber ich war halt, ich habe geschlafen wie ein Baby, muss ich sagen, weil es ist so erschöpfend auch. Also das ist ja auch ein enormer Kraftakt, den man da seit Jahren seine eigenen Vorstellungen an Grenzen und Regeln da quasi innerhalb von kürzester Zeit alle quasi über Bord zu werfen. Also das erfordert natürlich massiv Kraft. Also ich habe sofort geschlafen zu Hause, da war gar keine Zeit für irgendwelche Gedanken machen. Und das ist einfach verrückt. Also ich glaube, das ist so wirklich das Krasseste, was ich je für mich selber erlebt und empfunden habe an Möglichkeit, an Machbarkeit und an Freiheit.
Du hast ja schon zu Beginn gesagt, das waren deine lebensverändernden Tage und die Dankbarkeit lässt sich kaum in Worte fassen, die du da empfindest, dafür, dass du das erlebt hast. Was hat sich denn nach den 4 Tagen verändert seitdem in deinem Leben? Was geht alles wieder, was vorher nicht ging?
Alles. Absolut. Alles. Wirklich
das
alles.
Hört sich gut an.
Es ist so unglaublich. Aber das war das erste Mal nach dieser Behandlung, dass ich wieder ins Café gegangen bin und mir einen Kaffee wirklich von einem Café hab zubereiten lassen können und ihn genießen können. Und zwar nicht im To-Go-Becher, den keiner angefasst hat, sondern in einer Porzellantasse und konnte dann dazu ein Stück Kuchen essen, das eben dort an dem Tag frisch zubereitet wurde. Also das ging und das war für mich das Größte überhaupt, dass dieses Draußensein, Auswärtsleben, was teilzuhaben an dieser Welt, was auch ging. Ich habe mit einer Freundin damals, ich weiß noch, weil ich habe darüber tatsächlich auch auf der Arbeit ganz offen gesprochen. Also ich habe denen da auch ganz offen gesagt, dass ich Panik und Zwänge habe und dass ich deswegen jetzt auch in Therapie gehe. Und deswegen haben die das auch mitbekommen, dass ich natürlich, die haben natürlich auch schon gesehen gehabt, was ich vorhin schon meinte, mit dem eigenen Teller mitbringen und so. Aber dann kam ich natürlich zurück nach dieser Zeit und dann haben die natürlich auch gesehen, ah krass, die trinkt mit uns aus unseren Bechern und aus dem ganz normalen Besteck und Sachen aus der Arbeit so. Und da war eben eine Arbeitskollegin, mit der ich auch mittlerweile gut befreundet bin. Und die hat damals gefragt, ob wir zusammen kochen wollen. Das war für mich 10 Jahre nicht möglich, ne? Mit Leuten kochen, da ging gar nichts. Und und dann haben wir einfach von Scratch gekocht. Also Pommes selber gemacht, Sachen geschnippelt und und zusammen gegessen.
Gab es denn auch so eine Art Nachholbedürfnis, keine Ahnung, jetzt auch andauernd Bus zu fahren oder abends wieder in Clubs zu gehen, also all das machen, zu machen, was vorher nicht mehr ging? Oder war das schon in so einer eher ruhigen, ausbalancierten Art, dass du das genossen hast?
Ich würde sagen, schon eher ruhig und ausbalanciert, weil ich hatte auf jeden Fall das Gefühl zwischenzeitlich so, oh, ich habe eigentlich meine 20er irgendwie verpasst. Also weil irgendwie habe ich ja ganz viel in der Zeit eher einfach auch, waren überschattet einfach von so ganzen, von den Zwängen und den Ängsten. Und dann, also so ein Trauergefühl hatte ich auf jeden Fall, dass ich dachte, oh Mensch, da sind einige Jahre draufgegangen, Sarah. Aber dieses Gefühl, das dann nachzuholen, das hat sich dann gar nicht so krass etabliert, weil ich dann eher dachte, naja, egal, dann machst du es halt jetzt.
Und wenn du dein jetziges Leben siehst, dein heutiges Ich. Was ist dir heute wichtig im Leben?
Ach, was ist mir heute wichtig? Freiheit. Ja, Freiheit ist ein großes Thema für mich. Also die Freiheit zu sprechen, die Freiheit alles sagen zu dürfen, die Freiheit aber auch krank sein zu dürfen. Das ist auch ganz, weil das war ja auch etwas, das ich was ich ganz am Anfang meinte, mit dem, dass ich immer dachte, ja, ich muss die perfekte Tochter, die perfekte Schülerin sein, ich muss immer gesund sein, ich muss immer funktionieren. Aber die Freiheit, nicht immer funktionieren zu müssen, nicht immer perfekt sein zu müssen, nicht immer alles gut zu machen, sondern auch mal zu scheitern, Fehler zu machen, Sachen zu wiederholen, Blödsinn zu sagen. Also eine komplette Freiheit des Menschlichseins, das ist mir enorm wichtig, auch im Zwischenmenschlichen, im Emotionalen. Aber eben auch für mich rein privat, also die Freiheit auch zu tun zu können, was ich möchte. Also auch so ein Ding von, ja, ich will alleine mal da und da hinfahren, ich will mir das angucken, weiß ich nicht. Also so diese Art Freiheit der Bewegung. Ja, und also das ist somit das Wertvollste und Wichtigste in meinem Leben, ja.
Dann hoffe ich, dass dir die Freiheit in all diesen Dimensionen erhalten bleibt und du weiter dieses Lebensgefühl hast. Es ist toll, dass ich mit dir sprechen konnte. Danke dir, Sarah.
Ich habe dir zu danken, dass ich den Raum bekommen habe, darüber sprechen zu dürfen. Auch über Zwänge auch zu sprechen und auch so über all dieses Emotionale. Das finde ich ganz wichtig, das finde ich ganz toll, dass das mal gesehen wird. In der heutigen Gesellschaft. Das ist ganz wichtig, auch das Unperfekte zu zeigen.
Danke dir dafür, dass du das getan hast. Und auch eine Stimme bist sicherlich für andere, die in einer ähnlichen Situation sind. Danke dir.
Ich hoffe es. Gerne.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer, Martin Müller, Produktion Jens Baumgart und Joachim Baumann. Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr an weiteren spannenden Podcasts interessiert seid, dann empfehle ich euch Unentdeckt. Host Sissy spricht mit prominenten Gästen, ohne zu wissen, wer da eigentlich vor ihr sitzt. Denn zwischen ihr und der Person hängt ein großer Vorhang. Die Stimme ist verfremdet, die Identität der Gäste bleibt zunächst verborgen. Es geht um Brüche, um Verluste, Neuanfänge, Dinge, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Unentdeckt, der Videopodcast zu hören in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen bei einer neuen Folge von Das wahre Leben. Und wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, hört doch mal rein in unsere anderen Episoden. Und falls ihr Kritik, Lob oder selbst auch eine interessante Geschichte zu erzählen habt, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Bis bald hier bei Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.